Im Namen der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde und auch im Namen aller Musikerinnen und Musiker, die heute diesen Abend gestalten, begrüße ich Sie ganz herzlich bei uns in der Erlöserkirche. Es ist bereits der zweite Advent. Der Advent ist immer eine ganz besondere Zeit. Eine Zeit, in der wir uns ganz besonders ergreifen lassen von den Lichtern und den schönen Klängen der Musik. Die Musik öffnet uns Türen zu einer anderen Welt. Wir bereiten uns vor auf das Kommen unseres Herrn. Machet die Türen weit und die Tore der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe, so heißt es im Psalm 24. Ich freue mich auf den heutigen Abend, den so viele Musiker aus Tirschenreuth und Umgebung gestalten. Sie haben den evangelischen Posaunenchor Tirschenreuth schon gehört. Wir hören Music and More unter der Leitung von Andreas Neumeier, Elias Münch an der Orgel, die Band Changes unter der Leitung von Lutz Bergmann, Arthur Romanenko am Klavier, die OBV-Gesangsgruppe unter der Leitung von Viktor Ehlscheid, Martina und Ronny Würl. Und wir werden auch selber als alle, die wir hier anwesend sind, zwei Lieder singen. Ich wünsche uns allen einen gesegneten und besinnlichen Abend. Die Adventszeit ist eine Zeit, in der wir uns vielleicht noch mehr als sonst nach Frieden sehnen. Von Krieg und vor allem vom Frieden handelt auch die Geschichte, die ich Ihnen mitgebracht habe. Die Geschichte trägt den Titel »Warum der Großvater den Fernsehkrimi versäumte«. Eine Geschichte wollt ihr also hören, sagte der Großvater, als sie mit dem Essen fertig waren. Ja, sagt Peter, aber eine wahre Geschichte bitte. Eigentlich wollte ich mir den Krimi im Fernsehen anschauen, sagte der Großvater. Aber ihr sollt eure Geschichte bekommen. Ist sie wahr? Fragte Peter. Mein Ehrenwort, sagte der Großvater und beginnt. Ich erinnere mich noch genau an einen heiligen Abend in jenem ekelhaften, kalten Winter in Russland. Es fiel kaum ein Schuss, denn auch die Russen feierten Weihnachten und auf beiden Seiten der Front wollten die Soldaten wenigstens an diesem Tag Frieden haben. Wir saßen dicht gedrängt in einer Bauernhütte und sangen Weihnachtslieder. Einer spielte auf dem Akkordeon dazu. Wir fühlten uns alle sehr wohl, weil mitten in der Stube ein großer Kachelofen stand. Der machte so warm, dass man sogar die Pullover ausziehen konnte. Die ganze Hütte roch nach unserem Schweiß, denn wir waren ja schon viele Tage nicht aus unseren Kleidern herausgekommen. Aber Opa, rief die Mutter aus der Küche, erzähl ihnen doch nicht solche Sachen. Warum denn nicht, antwortete der Großvater. Sie sollen ruhig wissen, dass es auch solche elenden Zeiten gab, in denen die Menschen schlimmer dran waren als die Tiere. Weiter, sagte Peter, ist es am Heiligen Abend passiert? Nein, sagte der Großvater, erst zwei Tage später, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das Dorf, in dem wir uns aufhielten, war halb zerschossen und lag nahe in einem Wald. Von den Häusern konnte man nur die verschneiten Dächer sehen, denn es hatte so geschneit, dass es morgens in den Hütten finster war. Der Schnee lag in hohen Wehen bis über die Fenster. Wir mussten sie freischaufeln, wenn wir etwas sehen wollten. Am Mittag des zweiten Weihnachtsfeiertages beobachtete ich mit ein paar Kameraden den Waldrand von einem Hügel aus. Wir versteckten uns hinter einem Gebüsch. Dort konnten uns die Russen nicht sehen. Waren sie im Wald? Fragte Peter. Dass sie im Wald waren, wussten wir, antwortete der Großvater. Aber dieser Wald war riesengroß. Wir wussten nicht, ob sie erst mittendrin oder schon nahe am Waldrand waren. Wir wussten auch nicht, ob sie überhaupt zu unserem Dorf kommen würden. Hinter dem Gebüsch stapften wir im tiefen Schnee hin und her, um uns warm zu halten. Bis zur Brust sanken wir ein. Nach einer Stunde wurde der Himmel gelblich-grau und ein Schneesturm begann, wie ich noch keinen erlebt hatte. Was ist ein Schneesturm? Fragte Annette. Es schneit und stürmt zugleich, erklärte der Großvater. In den Luften heult es so laut, dass man einander kaum verstehen kann. Und versucht man zu rufen, so trägt der Sturm den Schall fort. Man sieht vor Schnee keine 2 Meter weit. Die Flocken wirbeln um einen herum und werden zu kleinen, scharfen Eisnadeln, die einem ins Gesicht peitschen. Eisig fährt einen der Sturm in die Kleider hinein und alle Spuren sind im Nu verschwunden. So kam es, dass ich mich verirrte, als ich ins Dorf gehen sollte, um dort für einen Kameraden Essen zu holen. Die Kinder sahen den Großvater erschrocken an. Ja, sagte der Großvater, das hört sich merkwürdig an. Der Weg vom Hügel bis zum Dorf war zu Fuß keine 5 Minuten weit und trotzdem verirrte ich mich, denn ich sah nichts als Schnee und hörte nur den Sturm heulen. Ein paar Mal wechselte ich die Richtung. Ich rief auch laut, aber das half alles nichts. Ich fand kein Haus und niemand hörte mich. Ich ging und ging. Nach einer Zeit stieß ich an eine Fichte. Nach 3 oder 4 Schritten stand ich wieder vor einer Fichte. Ich merkte, dass ich in den Wald geraten war. Ich wollte schleunigst umkehren, denn im Wald waren ja die Russen. Aber ich fand nun nicht mehr heraus. Es war wie verhext. Ich bildete mir ein, zum Dorf zurückzugehen, aber in Wirklichkeit geriet ich immer tiefer in den Wald. Ich hätte geschaut, wo die Sonne steht, sagt Peter. Wenn ich das gekonnt hätte, wäre es einfach gewesen, zurückzufinden, sagte der Großvater. Aber die Sonne war ja nicht zu sehen. Es war gleichmäßig dämmerig, wohin ich auch schaute, und bis zur Hüfte wartete ich im Schnee. Deshalb kam ich nur mühsam vorwärts. Das Gewehr musste ich auch schleppen. Ich war müde, halb erfroren und ganz verzweifelt. Ich fürchtete schon, ich würde hier mitten im Wald erfrieren, denn viel Kraft zum Weiterlaufen hatte ich nicht mehr. Nun war ich schon über eine Stunde gewandert und nichts als Bäume. Plötzlich tauchte aus dem Schneegestöber vor mir ein Mensch auf, ein Mann. Wir stießen fast zusammen. Es war wirklich ein großer Zufall, dass wir in diesem großen Wald aneinander gerieten. Er winkte und schrie etwas, aber ich konnte nichts verstehen. Ich war vor Freude ganz außer mir. Ich stolperte auf ihn zu und umarmte ihn. Er war genauso müde wie ich. Das sah man ihm an. Er keuchte. Aber er freute sich auch mächtig, dass er mich getroffen hatte. Na, da standen wir erst mal bis zum Bauch im Schnee und hielten uns aneinander fest. Dann zeigte er in irgendeine Richtung und begann etwas zu erklären und zu erzählen, aber ich verstand nichts, denn es war Russisch. Da merkte ich, dass ich einen Feind vor mir hatte. Hat er geschossen? Fragte Peter aufgeregt. Nein, sagte der Großvater, obwohl er nun auch merkte, dass ich ein Deutscher war. Wir waren beide so verblüfft, dass wir nur dastanden und uns anstarrten. Du hättest Hände hoch sagen müssen, rief Peter. Unsinn, sagte der Großvater. Was hätte ich denn mitten im Schneesturm irgendwo im Wald und starr vor Kälte mit einem Gefangenen machen sollen? Das Allerwichtigste war im Augenblick für uns beide, den Schneesturm zu überstehen. Das begriff er so gut wie ich. Wir erkannten auch, dass es keinen Zweck hatte, weiter zu stapfen. Wir mussten abwarten und dafür sorgen, dass wir nicht erfroren. Der Russe schlug mir mit der Hand auf die Schulter und grinste. Das sollte wohl Frieden bedeuten. Ich zeigte auf eine Fichte neben uns, deren Zweige wie ein Schirm in den Schnee hinabhingen. Wir krochen beide darunter und scharten uns eine Höhle, ein Schneeloch. Unsere Gewehre legten wir nebeneinander in den Schnee. Dann kauerten wir uns ganz eng aneinander, Schulter an Schulter. So konnte einer den anderen wärmen. Ich hatte auch noch 6 Zigaretten, aber keine Streichhölzer bei mir. Ich gab ihm 3 davon. Er hatte eine Schachtel Streichhölzer. Er gab mir Feuer. Wir rauchten eine Zigarette. Danach hatten wir wieder mehr Mut. Wir konnten nicht miteinander reden, aber das war auch gar nicht nötig. Er hatte eine Feldflasche bei sich, in der war noch ein Rest Wodka. Das ist ein Getränk, das einem wärmt. Abwechselnd tranken wir einen Schluck daraus, bis die Flasche leer war. Er zeigte mir auch ein Foto von seiner Frau und seinen 2 kleinen Töchtern. Eine davon war noch ein Baby. Er strich ein Streichholz an, damit ich das Foto besser sehen konnte, denn in unserer Höhle war es fast dunkel. Dann zeigte ich ihm das Foto von eurer Großmutter und eurem Vater. War es das Foto, das du jetzt noch immer auf deinem Schreibtisch stehen hast? Fragte Annette. Das, wo Vater in einer Strampelhose auf Großmutters Arm sitzt? Ja, sagte der Großvater, genau das. Der Russe strich auch für dieses Foto ein Streichholz an. Und was habt ihr danach gemacht? Fragte Peter. Geschlafen, sagte der Großvater. Wir lehnten Köpfe und Schultern aneinander und schliefen. Wir schliefen den Rest des Nachmittags und die ganze Nacht. Gegen Morgen hörte der Sturm auf. Die Schneewolken zogen fort. Durch das Eingangsloch sah ich, als ich erwachte, die Sterne glitzern. Sobald die Sonne aufging, konnten wir erkennen, wo Osten und Westen war. Ich sah, in welche Richtung ich gehen musste, um zu meinen Kameraden zu kommen. Wir krochen aus dem Loch heraus, der Russe und ich, wühlten unsere Gewehre aus dem Schnee, umarmten uns und stapften davon. Ich hierhin, er dorthin. Von Weitem winkten wir uns noch einmal zu. Als ich ins Dorf zurückkam, gab es ein Hallo. Alle hatten gedacht, ich läge irgendwo erfroren im Schnee. Ich erzählte ihnen aber nichts von dem Russen, denn vielleicht hätten sie mir Vorwürfe gemacht, dass ich ihn nicht erschossen habe. Aber als ich ihn traf, wollte ich ihn nicht erschießen, weil ich ohne ihn erfroren wäre. Und als ich mich wieder von ihm trennte, wollte ich ihn erst recht nicht umbringen, denn inzwischen war er so etwas wie mein Freund geworden. Deshalb war ich lieber still. Verrückt, was? Peter überlegte eine Weile, dann sagte er: Schuld haben die, die auf beiden Seiten den Befehl zum Krieg geben. Man sollte die mal eine Nacht lang zusammen in eine Schneehöhle stecken, bei einem solchen Wetter wie damals. Dann würden sie sich's anders überlegen. Keine schlechte Idee, sagte der Großvater. Und jetzt hast du deinen Krimi verpasst, rief die Mutter herüber. Macht nix, sagte der Großvater. Mach gar nichts. Ob die Geschichte tatsächlich wahr ist, weiß ich nicht. Aber Geschichten wie diese zeichnen uns, auch wenn sie nicht wahr sind, eine Utopie, wie es sein kann, wie sich Gott auch in schrecklichen Zeiten immer wieder seinen Weg bahnen kann, dass Menschen sich gegenseitig als Menschen betrachten und miteinander wie Menschen umgehen. Die Stadt Jerusalem ist auch so eine umkämpfte Stadt, schon immer eigentlich. Als allererstes war sie die Stadt der Jebusiter. Der Berg Zion war ihre Burgfestung. Die Stadt wurde erobert von den Israeliten, der Legende nach, unter König David. Später wurde der Tempel gebaut, wieder auf einen anderen Berg, der auch als Zion bezeichnet wurde. Der Tempel wurde zweimal zerstört von den Babyloniern, von den Römern. Mittlerweile stehen auf dem Tempelberg, der heute auch als Berg Zion betrachtet wird, eine muslimische Moschee, der Felsendom und die Klagemauer. Und schon immer gibt es diese Hoffnung vom Zion im Alten Testament, dass die Menschen sich einig sind, unter einem Gott zusammenleben im Frieden, die Völkerwallfahrt zum Zion. Wir singen gemeinsam das nächste Lied, Tochter Zion, freue dich. Tochter Zion, das steht für Jerusalem, für Israel und für diese Hoffnung vom Frieden. In dem Lied wird gesungen von einem Friedenfürst, der seinen Friedensthron errichtet auf diesem umstrittenen und umkämpften Berg.
Thank you. mit unserem folgenden Lied von den Zeichen setzen. Ein Zeichen für unsere jüdischen Schwestern und Brüder. Nicht nur in Israel, sondern auch bei uns in Deutschland und auf der ganzen Welt. Wir wollen ein Zeichen setzen für Mitmenschlichkeit und Frieden. Ein Zeichen gegen den Krieg und gegen Antisemitismus.
Thank you.
Konzertes angelangt, bedanke mich bei allen Musikerinnen und Musikern für diesen wunderschönen Abend. Die Weihnachtsbotschaft, die Vorfreude auf Weihnachten ist in so vielen unterschiedlichen Musikrichtungen und Sprachen erfüllt. Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und wir laden Sie noch ein, hier zu bleiben nach dem Konzert. Draußen gibt es noch Glühwein und ich glaube auch Brot mit Aufstrich. Ja? Ja, also einfach da bleiben, wenn es draußen zu kalt ist, dann kann man sich mit seinem Glühwein und seinem Brot zurückziehen in den Gemeinderaum. Da kann man auch die Umbaupläne für unseren Kirchenraum begutachten. Wir haben da Bilder aufgehängt an Stellwänden. Wir wollen nächstes Jahr bauen und diese Innenraum wieder umgestalten. Wen es interessiert, kann sich das gerne anschauen. Die Spenden am Ausgang werden auch für dieses Projekt verdient. Und jetzt singen wir noch gemeinsam Seh.